weiß, dann stirbt sie. Aber das Tolle ist, ich rede ja jetzt heute nicht über die Hoffnung, die stirbt. Das Tolle ist, ich rede heute über eine ganz andere Hoffnung, über eine Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen. Deswegen habe ich das Sprichwort ein bisschen abgeändert. Und zwar heißt das Sprichwort jetzt für mich, die Hoffnung stirbt zuerst. Ich werde noch nicht verraten, wer es jetzt schon versteht, cool. Ich werde es aber auch im Laufe der Predigt noch ein bisschen erklären. Kurz, also ich werde über Hoffnung sprechen für die, die es noch nicht mitbekommen haben. Aber genau, kurzer Ablauf, ich werde erst ein paar grundlegende Dinge zu Hoffnung sagen. Dann werde ich über die Herrlichkeitshoffnung sprechen, dann über die Auswirkung der Hoffnung und dann, ich habe es jetzt mal Praxis genannt, ich würde aber sagen, ein paar einfach kurz was zur praktischen Anwendung. Was ich als allererstes sagen möchte, das ist ein Fundament, sage ich jetzt mal, für die Hoffnung. Das ist auch nichts Neues, aber ich wollte es einfach nochmal sagen, und zwar, wir haben einen großartigen Gott. Wir haben einen allmächtigen Gott, wir haben einen allwissenden Gott, einen allgegenwärtigen Gott, einen souveränen Gott. Und deswegen mag ich das Buch Hiob so. Ich verstehe vieles nicht und ich finde es ziemlich schwierig zu lesen, aber ich finde die Stelle so toll. Also es ist ja so, Hiob erleidet großes Leid und muss damit kämpfen und dann kommen seine Freunde und die sind nicht wirklich hilfreich, die klagen ihn an und was weiß ich. Und Hiob ist total verzweifelt und dann gibt es diese Stelle, wo Gott zu Hiob spricht und da dreht sich alles. Und ich finde es so beeindruckend, weil für mich macht das logisch keinen Sinn, aber ich finde es so begeisternd. Und zwar Hiob hat dieses große Leid und dann kommt Gott und was Gott macht, ist nicht, er sagt Hiob, das ist passiert, weil. Sondern Gott sagt einfach nur, hey Hiob, schau mal, wie groß ich bin. Und er zählt ihm so auf, zum Beispiel, schau mal, ich habe die Schöpfung gemacht, ich habe das Wetter gemacht, die Tiere, all das. Kannst du das, Hiob? Und das ist so ein Ausschnitt, da heißt es, kennst du die Gesetze des Himmels? Setzt du seine Herrschaft auf der Erde durch? Rufst du den Wolken dort Befehle zu, dass ein Wasserschwall dich umhüllt? Schickst du die Blitze, dass sie niederfahren, dass sie zu dir sagen, hier sind wir? Das ist nur ein kurzer Ausschnitt, das sind mehrere Kapitel darüber, wo Gott Hiob zeigen möchte, schau mal, wie groß ich bin. Und dadurch findet Hiob Frieden und das finde ich so begeisternd. Und das finde ich eine Grundlage der Hoffnung. Wir müssen wissen, was für einen großen Gott wir haben. Zur Bibelstelle. Ich habe immer so, ich sag mal, eine leitende Bibelstelle, wenn ich eine Predigt mache, wo ich mich orientieren kann. Und ich möchte die kurz vorlesen. Die ist aus Kolosser 1, Vers 27. Da heißt es, in früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Doch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbaren Reichtum für die nichtjüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Also, diese Stelle, das ist in einem Zusammenhang, wo er einfach über das Evangelium redet und dann kommt eben diese Stelle und da heißt es, diese Botschaft, also das Evangelium, dieses Evangelium hat ein Geheimnis und dieses Geheimnis enthüllt er denen, die zu seinem Volk gehören, also denen, die Jesus lieben, sage ich jetzt mal ganz lapidar. Diese Botschaft, dieses Evangelium hat ein Geheimnis. Und dann sagt er, was ist dieses Geheimnis? Nämlich, dass der Christus in euch die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit ist. Und das gilt eben auch für nichtjüdische Völker, was für uns auch sehr relevant ist. Aber eben er sagt, das Evangelium hat ein Geheimnis, das die verstehen, die zu ihm gehören, und zwar, dass Christus in euch die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit ist. Oder normalerweise an den meisten Stellen heißt die Hoffnung der Herrlichkeit. Dann habe ich mich gefragt, warum redet er da jetzt im Zusammenhang mit dem Evangelium? Und was er macht ist, oder warum er das sagt, ist, er sagt, schaut mal, warum ihr die Hoffnung habt, ist, weil Christus für euch gestorben ist. Das ist wie, man könnte sagen, der Grundbaustein, das Fundament. Weil Christus gestorben ist und wieder auferstanden ist und er somit die Beziehung des Menschen zu Gott wiederhergestellt hat, deswegen gibt er uns die Möglichkeit, dass wir eben teilhaben an der Herrlichkeit Gottes. Und deswegen braucht es das auch, dass wir Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes haben dürfen. Das ist notwendig dafür. Und deswegen kann man sich das auch so vorstellen, dass weil Christus das getan hat, dass es wie eine große Flagge auf der Hoffnung steht. Und die Bibel geht sogar so weit, sie sagt nicht nur, dass Christus uns die Hoffnung schenkt, sie sagt sogar, Christus ist die Hoffnung. deswegen. Und deswegen habe ich auch gesagt, die Hoffnung stirbt zuerst. Weil erst musste Christus sterben, damit wir Anteil an dieser Hoffnung haben dürfen. Und ich mache einen ganz kurzen Abstecher ins Alte Testament, also wirklich sehr, sehr grob, um auch da aufzuzeigen, was das mit der Hoffnung auf sich hat. Also das ist einfach, das sind die 66 Bücher der Bibel und die dunkelblauen Altes, hellblau Neues und die Länge, das heißt einfach nur, wie lang das Buch ungefähr ist. Und deswegen dieser ganz lange, das sind die Psalmen, einfach, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Und dann kommen wir da und der David sagt zum Beispiel an dieser Stelle: Und nun Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Das schreibt der David in den Psalmen. Und wenn man weiterliest, sieht man, dass er auf verschiedene Dinge hofft. Zum Beispiel auch, er hofft darauf, dass Gott ihm seine Ungerechtigkeit, seine Sünden vergibt. Und warum konnte das David hoffen? David konnte das hoffen, weil er hat im Alten Bund gelebt. Und im Alten Bund gab es ja bestimmte Gesetze, die Opfergaben zum Beispiel. Und durch diese Opfergaben konnten dann den Juden im Alten Bund die Sünden vergeben werden. Und das war ein Ding, warum er hoffen konnte. Und man sieht immer wieder, weil ein Bund hat ja Verpflichtungen und da haben sich die Juden nicht dran, oder die im Alten Bund nicht dran gehalten, aber Gott hat immer wieder Gnade geschenkt und Gott hat immer wieder zu seinem Volk gehalten und David wusste das und deswegen wusste David, auf Gott kann ich meine Hoffnung setzen. Der hält zu mir, der vergibt mir meine Schuld. Und jetzt finde ich das so spannend, wenn wir dann ins Neue Testament schauen, zum Beispiel im Römerbrief Kapitel 3, da heißt es dann, das konnte Gott nur machen, weil er wusste, dass er eines Tages seinen Sohn geben würde. Diese ganzen Opfer allein hätten es nie getan, sondern es war nötig, dass irgendwann Jesus stirbt. Und deswegen bezieht sich die Hoffnung im Alten Test, ohne dass sie es wussten, ist auch abhängig von Jesus. Und ganz konkret gibt es da noch eine zweite Hoffnung im Alten Testament, die auch zeigt, und zwar im Alten Testament schon ganz früh, es gab immer die Hoffnung auf den Messias, der ja Jesus ist. Da habe ich auch diese Stelle kurz mitgebracht, um die mal zu zeigen, da heißt es, und es wird geschrieben, an jedem Tag, da werden die Heidenvölker fragen nach dem Wurzelspross Isais, der als Banner für die Völker dasteht, und seine Majestät wird die Herrlichkeit sein. Seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Das ist jetzt nur eine Beispielbibelstelle, die habe ich genommen, weil sie im Neuen Testament aufgegriffen wird, und dann kann ich mir sicher sein, okay, das ist wirklich ein Bild für Jesus. Also auch da sehen wir, die Hoffnung, die sie haben, richtet sich auf Jesus. Klar, nicht bewusst, aber doch tut sie es. Einfach so viel kurz zu dem Alten Testament. Das kann man natürlich viel ausführlicher machen, das wollte ich jetzt aber nicht. Ist vielleicht auch dann, muss man noch ein bisschen Details ausarbeiten. Aber ihr wisst, worum es geht. Also Christus und uns die Hoffnung der Herrlichkeit. Man nennt es auch Herrlichkeitshoffnung, diese Hoffnung auf die Herrlichkeit. Deswegen nur kurz zur Info. Und jetzt ist natürlich die Frage, was heißt denn Herrlichkeit? Es gibt verschiedene Begriffe, ich habe mal ein paar rausgesucht. Pracht, Schönheit, Bedeutung, Ehre. Ich habe auch gesehen, Vollkommenheit. Und von Gott, dem Vater, wird gesagt zum Beispiel, dass er der Vater der Herrlichkeit ist. Von Jesus wird zum Beispiel gesagt, dass er der Herr der Herrlichkeit ist. Also es scheint was zu sein, was mit dem Charakter, mit der Eigenschaft Gottes im Zusammenhang steht. Und wenn es heißt, wir haben Hoffnung auf Herrlichkeit, dann heißt es, wir haben Hoffnung darauf, eines Tages in einer Welt zu leben, ich weiß nicht, ob man es Welt nennen kann, in der wirklich diese Eigenschaften Gottes vorrangig herrschen, wo diese Vollkommenheit, wo diese Schönheit herrscht. Aber ich möchte das, damit es konkreter wird, auch noch ein bisschen ausführen, auf was wir denn eigentlich hoffen dürfen. Wir dürfen hoffen, zum Beispiel, auf die Wiederkunft Jesu. Ich habe jetzt zu allen kurze Bibelstelle rausgesucht und da ist zum Beispiel Titus 2, Vers 13. Seine Gnade führt auch dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres größten Gottes und Retters, Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir dürfen darauf hoffen, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo, ich stelle mir vor, dass es sehr prächtig wird, aber ich weiß, Jesus wird wiederkommen und darauf darf ich hoffen. Und ich darf darauf hoffen, sagt die Bibel, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Das steht im 2. Petrus 3, Vers 13, steht, wir erwarten aber nach seiner Verheißung, also nach dem, was Gott versprochen hat, ein Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Ich erlebe mein Leben und ich denke, das ist ganz normal, auch viel Ungerechtigkeit. Ich gebe aber auch anderen Menschen, behandeln sie ungerecht. Das ist mit der gefallenen Schöpfung etwas, was ganz alltäglich ist für uns, aber die Bibel verheißt uns, und darauf dürfen wir hoffen, eine Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Was die Bibel auch sagt, ist, wir dürfen hoffen auf ein Leben nach dem Tod. Titus 3, Vers 7 steht, durch Gottes Gnade für gerecht erklärt sind wir jetzt also entsprechend der Hoffnung, die er uns gegeben hat, Erben des ewigen Lebens. Auch da ist es sehr schwer für mich, auch das vorzustellen, was heißt es. Aber ich stelle es mir wunderbar vor und ich weiß, dass das heißt, vor allen Dingen, dass es eine Ewigkeit ist, was man sich jetzt als Mensch auch nicht wirklich vorstellen kann. Aber darauf dürfen wir hoffen, auf etwas, das ewig ist. Ich habe ja am Anfang gesagt, solange wir auf etwas hoffen, was in dieser Welt ist, dann gilt für uns eigentlich, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber die Bibel verheißt uns ein ewiges Leben. Die Bibel sagt, wir dürfen auf etwas hoffen, was darüber hinausgeht. Und deswegen kann ich hier auch ganz frei sagen, dass dann die Hoffnung nicht mehr zuletzt stirbt. Sie stirbt am Anfang und dann nie wieder. Das könnte man quasi so sagen. Und da habe ich nochmal gesagt, wir dürfen hoffen auf ein Leben in Herrlichkeit. Für mich klingt es, ist es wie eine Zusammenfassung dem, was ich auch vorher gesagt habe. In Römer 5, Vers 2 steht, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist, und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Vorhin habe ich ja auch gezeigt, das heißt, dass Christus in euch die Hoffnung der Herrlichkeit, und da heißt es wieder, das ist die Grundlage unseres Lebens, Christus in euch heißt, wir müssen das annehmen. Und deswegen ist das, brauchen wir das, um dann eben dieses Leben in der Herrlichkeit zu haben. Und dann heißt es, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt, und wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Ich habe jetzt nur wirklich die ganz großen Punkte, auf die wir hoffen. Die Bibel sagt dann noch mehr Sachen. Sie sagt zum Beispiel, dann werden wir Jesus gleich sein. Sie sagt auch zum Beispiel in der Offenbarung, kein Geschrei, kein Leid. Zum Beispiel sagt es auch, oder es ist auch die Rede von Gemeinschaft mit Gott. Und für mich sind so das die essentiellen Punkte, wenn es heißt, wir dürfen auf ein Leben in Herrlichkeit hoffen. Jetzt ist es für mich so lange Zeit so gewesen, okay, wir hoffen auf, also generell Hoffnung ist ja zukunftsorientiert, aber dann war das lange Zeit so, ah ja, okay, ich hoffe war fast, das ist dann irgendwann, das interessiert mich doch jetzt nicht. Aber ich habe dann in meinem Leben erlebt, dass wenn ich mir diese Hoffnung bewusst wähle, dass sie wirklich Auswirkungen in mein Leben jetzt hinein hat und dass die jetzt ein Fundament bildet. Und da möchte ich euch kurz mit reinnehmen. Und zwar, habe ich dafür auch verschiedene Punkte rausgesucht. Zum Beispiel, wenn wir auf dieses Leben in Herrlichkeit hoffen dürfen, sagt uns die Bibel, dann gibt es uns Antrieb zur Heiligung. In 1. Johannes 3, Vers 3 zum Beispiel steht, wer diese Hoffnung hat, eine Hoffnung, die ganz auf Jesus ausgerichtet ist, hält sich von jeder Sünde fern, um so rein zu sein wie er. Also, wenn ich hoffe, dass ich eines Tages in Ewigkeit leben darf, in Herrlichkeit leben darf, in Vollkommenheit leben darf, und eine Eigenschaft davon ist eben zum Beispiel auch Reinheit, wie hier die Bibel sagt, dann wird mir bewusst, okay, wenn das doch mein Ziel ist, warum sollte ich jetzt dann dem entgegenleben? Nein, ich will doch dann versuchen, schon mal anzufangen, so zu leben, weil das ist ja auch mein Ziel und ich will ja nicht entgegen meinem Ziel arbeiten. Wenn ich Hoffnung habe auf Herrlichkeit, dann kann mich das motivieren, Reich Gottes zu bauen. Ich habe es genannt, dann kann es mir Antrieb zum Dienst geben. Da in Kolosser, da ist es so, dass Paulus am Anfang sich wirklich freut über die Kolosser und sagt, hey, ihr dient einander, ihr liebt einander und wirklich sie ihnen da wirklich dankbar für ist, für das, was er tut. Und dann sagt er eben genau das, er sagt, angespornt werdet ihr dabei von der Hoffnung auf das, was Gott im Himmel für euch bereithält. Also weil sie diese Hoffnung haben, wird ihr hier und jetzt davon bestimmt. Und ich habe mir da so drei Punkte gedacht, wo ich mir vorstellen kann, zum Beispiel, wenn ich auch in dem Dienst, den ich tue, viel Ungerechtigkeit erlebe, dann kann ich das hinnehmen, weil ich weiß, eines Tages wird Gerechtigkeit wiederhergestellt. Oder es heißt ja auch, sammelt euch Schätze im Himmel, nicht auf Erden, weil das, was auf Erden ist, wird vergehen. Das ist genau das Gleiche. Wenn ich Hoffnung habe auf ein ewiges Leben und ich weiß, der Dienst, den ich im Reich Gottes tue, geht über mein Leben jetzt hinaus. Ist nicht, ich arbeite nicht an etwas, was vergänglich ist, ich arbeite nicht an etwas, was kurzweilig ist, sondern wenn ich diese Hoffnung habe, dann weiß ich, mein Dienst im Reich Gottes ist für die Ewigkeit. Und dann tut mich diese Hoffnung anspornen und vorantreiben. Was auch sein kann, ist, wenn ich diese Hoffnung habe und merke, diese Hoffnung trägt mich, dann begeistert es mich so, dass ich als jemand, der von Hoffnung getragen wird, plötzlich für andere zum Hoffnungsträger werde. Ich erzähle anderen zum Beispiel eben von dieser Hoffnung, vom Evangelium und nehme sie mit hinein. Und so glaube ich, dass Hoffnung zu etwas wird, was ihn jetzt im Dienst antreibt. Und dann möchte ich noch zum, für mich auch dem Punkt kommen, wo ich auch am meisten erlebt habe, und zwar, dass Hoffnung ein Anker im Leid ist. Die Bibelstelle, die finde ich ehrlich gesagt echt krass. Paulus schreibt da, denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was von unvergleichlich viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Da dachte ich, der ist doch verrückt. Der schreibt tatsächlich, die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur eine kleine Last und die gehen bald vorüber. Ich dachte, was hat der eigentlich erlebt, der Mann? Und dann guckt man und dann denkt man sich, oh, der hat ganz schön viel erlebt, der hat viel Leid durchgemacht. Und trotzdem denke ich mir, warum kann er sowas sagen? Wenn ich mir nur vorstelle, zum Beispiel, wenn ich einen geliebten Menschen verliere, dann ist er ja weg bis zum Ende meines Lebens. Oder wenn ich eine Krankheit mit mir trage, die nicht heilbar ist und ich trage die bis zu meinem Ende meines Lebens und trotzdem kommt er an und sagt tatsächlich, das Leid ist klein oder eine kleine Last und sie geht bald vorüber. Warum kann er sowas sagen? Ich glaube, er kann es sagen, weil er Hoffnung auf Herrlichkeit hatte. Weil er wusste, das Leid, das ich jetzt habe, ist es irdisch, es ist nicht leicht, aber es ist vergänglich. Aber die Herrlichkeit, von der gesagt wird, dass es kein Leid gibt, die ist wiederum ewig. Und plötzlich stellt sich das in den Kontrast und er fängt an zu sagen, hey, es ist eine kleine Last und sie geht bald vorüber, weil er diesen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft hat und weil ihn das trägt. Im Rahmen auch des Studiums, das ich gerade mache, hatte ich manchmal mehr, manchmal weniger freiwillig die Gelegenheit, auch viel mit Nichtchristen zu reden und auch über den Glauben eben zu reden. Und wenn es da so ein bisschen, ich sag mal, in die Diskussionsebene geht, wo man so versucht, den anderen zu überzeugen, kam meistens die Theodizee-Frage. Kurze Erklärung, das bedeutet, das ist eben die Frage darum, warum Gott Leid zulässt. Weil er ist ja allmächtig und er ist gut. Und warum gibt es dann trotzdem Leid? Ist er nicht gut? Ist er nicht allmächtig? Ist da so die Frage. Und ich habe auch schon einige Bücher darüber gelesen, warum lässt Gott Leid zu und so weiter. Und oft ist es dann so, dass die Leute dann schon versuchen, eine Antwort zu geben. Und sie sagen, ja, es ist zum Beispiel eine Bestrafung oder es ist, was weiß ich, es soll etwas dienen und so. Und das mit dem Dienen, das kann schon auch sein, das mit dem Bestrafen, das sehe ich sehr kritisch. Aber wenn mich jemand fragen würde, und da ich heute das Privileg hier habe zu stehen, kann ich das jetzt auch sagen, wenn mich jemand fragen würde, ich würde sagen, und das halte ich für sehr weise, ich weiß es nicht. Weil ich weiß es nicht. Und das, also wenn man zum Beispiel an jemanden denkt, der wirklich eine Krankheit ein Leben lang mit sich trägt, würde ich nicht einfach sagen, ja, ist ja klar, das ist das und deswegen. Sondern ich würde sagen, ich weiß es nicht. Aber was ich weiß ist, dass Christus uns eine Hoffnung geschenkt hat, eine Hoffnung auf ein Leben in Herrlichkeit, wo Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, wo es kein Leid gibt, wo wir in der Herrlichkeit Jesu leben dürfen, dass diese Hoffnung, die er uns geschenkt hat, uns durch Leid hindurch trägt. Das gibt natürlich noch nicht die Antwort auf den Sinn, aber ich finde das viel wichtiger. Ich durfte das auch in meinem Leben erleben, dass diese Hoffnung ein Fundament ist, das trägt und das ist wirklich dieses Zukunftsorientierte. Das sagt auch Paulus an einer Stelle, dass unsere Hoffnung muss über das Irdische hinausreichen, damit es trägt. Und das durfte ich wirklich erleben. Hoffnung ist nicht unbedingt die Antwort auf solche Fragen, aber sie ist ein Fundament, das hindurch trägt. Und deswegen kann Paulus das hier an der Stelle auch sagen. Und was habe ich jetzt gemacht? Ich möchte an der Stelle kurz eine ganz, ganz kleine Zusammenfassung geben und dann nochmal aufs Praktische zu sprechen kommen. Also wirklich ganz kurz, das ist ein Christ, er sieht glücklich aus, also würde ich mal sagen, ein glücklicher Christ. Das ist ein glücklicher Christ der Gnadenkirche, ich jetzt nicht wirklich relevant. Also, dieser Christ glaubt eben an Jesus, glaubt, dass Jesus für seine Sünden gestorben ist und darf sich deswegen aufs Kreuz berufen. Und er weiß, für ihn heißt es, dass er eines Tages ein Leben in Herrlichkeit haben wird. Ein Leben in Herrlichkeit, und das möchte ich dazu sagen, die Bibel sagt auch immer, dass das jetzt schon beginnt. Das habe ich heute aber mehr weggelassen, weil es beginnt auf jeden Fall jetzt schon, ich darf es auch erleben, aber wir sehen, dass wir immer noch in der gefallenen Schöpfung leben, wir erleben immer noch Leid und deswegen ist die vollkommene Herrlichkeit, in der wir leben dürfen, wird noch sein. Also dieser Christ hat eine Hoffnung auf Herrlichkeit und deswegen, weil er das weiß, treibt ihn das an, gibt ihm einen Halt, gibt ihm ein Fundament und deswegen, oh, jetzt habe ich schon wieder auf den falschen Knopf gedrückt, deswegen sagt dieser Christ, ich bin stark, also im Sinne von, es ist etwas, was ihm Stärke gibt, es ist etwas, was ihn antreibt, was ihn vorwärts bringt. Jetzt ist es so, ich habe mir dann so überlegt, okay, was heißt es, wie kann man das noch praktischer machen und dann habe ich festgestellt, dass irgendwie alle meine Gedanken zur praktischen Anwendung nach jeder Predigt eigentlich das Gleiche sind. Ich möchte euch kurz sagen, warum. Ich hatte einen Bibelschullehrer, ich war letztes Jahr auf einer Bibelschule und dann hatten wir einen Bibelschullehrer im Thema Danken und dann hat er gesagt, die größte Gefahr, die wir diesem Thema haben, ist die hedonistische Adaption. Das hat er so gesagt, ich habe es nicht gepeilt, was will er denn jetzt? Hedonistische Adaption, das ist so ein psychologischer Begriff und das heißt einfach nur die Gewohnheit. Also er meinte, wenn wir Dinge immer und immer und immer wieder erleben, wenn wir Dinge haben, wenn wir zu essen haben, wenn wir zu trinken haben, wenn wir eine Wohnung haben, ein Zimmer, ein Bett, was auch immer, dann wird es zur Gewohnheit und was dann passiert ist, für den Menschen wird es normal und deswegen dankt er nicht mehr dafür, weil es ist ja normal. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass nach jeder Predigt das für mich das Gleiche ist, weil ich finde, das ist in den meisten Themen so, es wird normal. Das ist ganz interessant, es gibt tatsächlich Studien dazu, dass Lottogewinner unglücklicher sind wie Nicht-Lottogewinner, weil das ist also das normale, ich sag mal, Zufriedenheitslevel, dann gewinnen die im Lotto, werden ganz, ganz glücklich und dann passiert genau das, das wird zur Gewohnheit, ja, ich habe ja das Geld und so und dann geht es wieder runter, aber weil hier so ein krasser Anstieg war und die waren so gewöhnt, so happy, geht es sogar noch ein bisschen weiter runter, also die sind meistens unglücklicher. Und so ist es auch mit vielen geistlichen Themen, sie werden zur Gewohnheit. Ich weiß nicht, wer meine letzte Predigt mitbekommen hat, aber da habe ich genau das gesagt, dass man sich einfach Erinnerungen macht, dass man sich überall Erinnerungen macht, dass man für Jesus dient. Und ich würde hier eigentlich genau das Gleiche sagen. Wir dürfen es nicht zur Gewohnheit werden lassen, dass wir wissen, dass wir diese Hoffnung haben. Die Hoffnung, die uns Christus gibt, ist ein Riesenreichtum und deswegen müssen wir uns immer wieder neu daran erinnern. Nicht, dass es gleich bleibt, sondern dass wir immer wieder neu auf diese Hoffnung schauen, uns immer wieder neu diese Hoffnung bewusst machen und diesen Schatz nicht verloren gehen. Also bei mir ist es zum Beispiel, dass ich, wenn ich die Dinge mir merken will, dann binde ich sie ins Gebet ein. Ich danke dafür, weil dann erinnere ich mich immer und wieder dran. Und genau dazu möchte ich einfach ermutigen. Christus hat uns eine Hoffnung geschenkt, die trägt und die Auswirkungen jetzt haben kann, aber wir dürfen diesen Schatz nicht vergessen. Ich würde gern zum Abschluss noch beten und wer möchte, darf gern dazu aufstehen. Herr, ich danke dir, dass du uns eine Hoffnung geschenkt hast, die größer ist, als wir uns manchmal vorstellen können, Herr. Danke, Herr, dass ich auch erleben durfte, dass diese Hoffnung wirklich trägt. Und ich bete, Herr, dass du uns das immer wieder bewusst machst und dass du uns das nicht vergessen lässt, Herr. Danke, Jesus, dass du unsere Hoffnung auf Herrlichkeit bist. Amen.